SWR Kultur Hörbuch.
Die Schlafenden von Anthony Passeron. Folge 8. Es liest Valentin Richter. Stalingrad. März 1995. Im Krankenhaus von Garches ist Jacques Libowitsch umtriebig wie immer. Er war der Erste in Frankreich, der die Vermutung äußerte, dass die Krankheit durch ein Retrovirus ausgelöst wurde. Und Heißsporn, der er ist, erzählte er jedem, der es hören will, dass er, Willi Rosenbohm, bei einem Mittagessen in der Closerie de Lila das Wort Retrovirus regelrecht buchstabiert habe. Danach kam es zum Streit zwischen den beiden Männern, und während Libowitsch sich den Amerikanern zuwandte, bat Rosenbohm das Institut Pasteur um Unterstützung. Die Fachwelt ist sich einig. Libowitsch ist zum Schlimmsten wie zum Besten fähig. Zu heftigsten Wutausbrüchen wie zu unglaublichen Geniestreichen. Zwar hat ihn sein Temperament im internationalen Wissenschaftsbetrieb ein wenig isoliert, zugleich ermöglicht er dank seiner außergewöhnlichen Intelligenz große Fortschritte in der Forschung. Uneins mit den meisten französischen Pionieren der AIDS-Forschung hat er die Tür hinter der AIDS-Arbeitsgruppe schon früh zugeschlagen. Dabei gehörte er zu den Teilnehmern der ersten Stunde im Frühjahr 1982, als es in Frankreich kaum 20 AIDS-Fälle gab. Wie die Pasteurianer hat er seither regelmäßig seine Forschungsergebnisse veröffentlicht und mit dem Team von Robert Gallo zusammengearbeitet. Zu schnell hat er dann der Hypothese eines Retrovirus aus der Familie der HTL-Viren zugestimmt und es seinen Kollegen am Institut Pasteur überlassen, das neue Retrovirus LAV, später umbenannt in HIV, zu entdecken. Dieser Fehler hinderte ihn jedoch nicht daran, als einer der ersten Wissenschaftler das Virus in einem manuellen Verfahren in Blutproben nachzuweisen. Insbesondere solchen, die für Transfusionen bestimmt waren, ehe man am Institut Pasteur den ELISA-Test entwickelte. Und wie seine Forscherkollegen des renommierten Pariser Instituts versuchte er, das damalige Gesundheitsministerium vor den Gefahren für Transfusionsempfänger zu warnen. An der Schwelle zum neuen Jahrhundert zählt er immer noch zu den 10 praktizierenden Ärzten in Frankreich, die am besten über die AIDS-Forschung Bescheid wissen. Zu einer Zeit, da auf der AIDS-Station des Institut Pasteur durchschnittlich 3 Menschen pro Woche sterben, forscht Jacques Libowitsch in aller Ruhe in seinem kleinen Labor vor den Toren der Hauptstadt weiter. Abgeschirmt von der deprimierenden Atmosphäre überfüllter Krankenstationen, die zu wahren Sterbehäusern mutieren, arbeitet er an seiner fixen Idee, das Virus mit einem Cocktail aus Molekülen auszulöschen. Wegweisend für diese Idee, die auch andere Forscher verfolgen, waren die Ergebnisse der dualen Therapien. Für Libowitsch wird sie zur Obsession. Er weigert sich zu glauben, dass es kein ausreichendes Arsenal gibt, um das Virus niederzustrecken. Also sucht, kombiniert, dosiert und analysiert er ständig neue Stoffe. Eine Aufgabe, die immer größer wird, denn Mitte der 1990er Jahre kommen immer mehr Wirkstoffe auf den Markt. Sein besonderes Interesse gilt den Proteasehämmern, die in einem Stadium der Virusvermehrung wirken, in das es bisher nur selten einzugreifen gelang. Der Kontext ist nun günstiger. Denn seit der Verbreitung und Weiterentwicklung des Viruslasttests, was vor allem der Forschungsarbeit Françoise Braun-Vézinés und Jean Dormans zu verdanken ist, kann die Behandlung genauer und aussagekräftiger als zuvor verfolgt und bewertet werden, indem man direkt die Menge des Virus im Blut der Kranken misst. Zuvor ließ sich über die Zählung der T4-Lymphozyten lediglich der Schaden messen, den das Virus im Immunsystem anrichtet. An 20 bereits erkrankten Patienten erprobt Libowitsch eine Dreifachtherapie aus AZT, DDC und Ritonavir, dem Proteasehemmer des amerikanischen Unternehmens Abbott. Aus seiner Sicht die wirksamste Substanz aus dieser Gruppe. Er will das Virus in Bedrängnis bringen, ihm einen erbarmungslosen Krieg erklären. Und so erstaunt auch der Name nicht, den er seiner Studie gibt. Stalingrad. In den USA laufen 2 ähnliche Studien. Die Resultate der Stalingrad-Studie sind umso beeindruckender, als sie sich bereits nach wenigen Monaten feststellen lassen. Libowitsch, wie alle seine Kollegen, die seit über 10 Jahren versuchen, das Sterben aufzuhalten und dabei von einer falschen Hoffnung zur nächsten zogen, ist völlig perplex. Man kann es kaum fassen. Und doch sind die Zahlen der ersten Auswertungen eindeutig. Zwar machen die Patienten eine schwere Behandlung durch, doch bei allen ist ein spektakulärer Rückgang der Viruslast zu verzeichnen. Endlich. Das Pendel. Mitte Oktober nahmen Emilys Schmerzen kein Ende mehr. Meine Eltern fuhren abwechselnd jeden Tag nach der Arbeit zu ihr ins Krankenhaus und kamen erst spät am Abend nach Hause. In der Stille und im Halbdunkel tauschten sie sich über den Resten des Abendessens darüber aus, was es Neues gab. Mein Bruder und ich lagen schon lange im Bett. Von unserem Schlafzimmer aus konnten wir nicht genau verstehen, was in der Küche gesprochen wurde. Aber wir hörten das resignierte Flüstern meines Vaters und die erstickten Tränen meiner Mutter. Wenn sie dann endlich an unser Bett traten und uns küssten, stellten wir uns zumeist schlafend, als wollten wir ihrer Verzweiflung entkommen. Die Kunden der Metzgerei erkundigten sich regelmäßig, wie es der Kleinen ging. Nach der Sonntagsmesse machten die alten Damen Halt in unserem Geschäft und erzählten meiner Großmutter, dass der Priester Emily in seine Predigt und die Gemeinde sie in ihre Gebete eingeschlossen habe. In der Schule regte der Lehrer an, dass die Klasse Bilder für Emily malte und ihr aufmunternde Worte schickte. In dieser Zeit rief auch eine Frau aus dem Dorf in der Metzgerei an. Sie habe einen Cousin, der Magnetiseur sei. Er habe schon Menschen geheilt, die man für unheilbar erklärt hatte. Sie entschuldigte sich, meine Großeltern in ihrer Situation mit einer solchen Geschichte zu belästigen. Aber sie wisse ja von ihrer todkranken Enkelin und finde, es sei einen Versuch wert. Sie erklärte meiner Großmutter, dass der Magnetiseur von zu Hause aus mit Fotos von Emily arbeiten könne, dass die Chancen für eine erfolgreiche Behandlung aber besser seien, wenn er sie persönlich treffe. Die ganze Familie versammelte sich, um über den Vorschlag zu beraten. Meine Eltern hielten von dieser Initiative sicherlich nicht mehr als von dem Wasser aus Lourdes, das die Dorfbewohner literweise an ihre Tür brachten. Wenn es meiner Großmutter jedoch das Gefühl gab, sie könne weiter für Emily kämpfen, wollten sie nicht im Weg stehen. Meine Onkel, meine Tante und meine Eltern stimmten also zu. Ein paar Tage später wurde ein Termin im Krankenhaus vereinbart. An jenem Abend, kurz vor Ende der Besuchszeit, betrat ein Herr in den 50ern das Zimmer des Mädchens. Ein paar Familienmitglieder, die an der ungewöhnlichen Sitzung teilnehmen wollten, waren schon da. Man bot dem Herrn einen Stuhl am Bett des Kindes an. Nachdem er seinen seltsamen Beruf mit ein paar Worten erläutert hatte, schlug er vor, mit der Behandlung zu beginnen. Etwa 10 Minuten lang legte er eine Hand auf Emilys skeletösen Körper und murmelte Beschwörungsformeln, so leise, dass man sie nicht verstehen konnte. In der anderen Hand hielt er ein kleines goldenes Pendel, das über Emily hin und her schwang. Reglos und schweigend verfolgten die Anwesenden das Geschehen. Schließlich verstummte auch der Magnetiseur. Er richtete sich in seinem Stuhl auf und verkündete dann mit ruhiger Stimme, er sei fertig. Er verabschiedete sich von meiner Cousine, wünschte ihr gute Besserung und lobte sie für ihr Durchhaltevermögen. Meine Großeltern begleiteten ihn bis zum Ende des Korridors, bedankten sich, dass er nach Nizza gekommen war. Der Mann wünschte ihnen ebenfalls alles Gute. Bevor er sich endgültig zum Gehen wandte, räumte er ein, dass er keine exakte Wissenschaft betreibe, aber er habe es unbedingt versuchen wollen. Er werde sein Werk jeden Tag von zu Hause aus fortsetzen, mittels des Fotos von Emily, das man ihm freundlicherweise überlassen habe. Kurz nachdem der Mann gegangen war, brachte eine Pflegerin Emily ihr Essen. Die Kleine aß mit einem Appetit wie seit Monaten nicht mehr. Meine Großmutter war überglücklich, dass sie schon so schnell zu Kräften kam. Trotz dieses schwebenden Moments verschlechterte sich Emilys Zustand unaufhaltsam. Die magnetische Energie des gutwilligen Mannes und seines kleinen Pendels aus gelbem Kupfer vermochte kein einziges Untersuchungsergebnis der nachfolgenden Tage zu entkräften. Washington. Im Januar 1996 werden auf dem Kongress in Washington die spektakulären Ergebnisse vorgestellt, zu denen die Dreifachtherapien zweier Studien geführt haben, darunter die Stalingrad-Studie unter der Leitung von Jacques Libovitch im Krankenhaus von Garches. In beiden Fällen wurden 3 verschiedenartige Wirkstoffe kombiniert. Die amerikanische Untersuchung arbeitete mit AZT, DDI und dem Proteasehemmer Indinavir, Die Franzosen fügten AZT, DDC und Ritonavir zusammen. Das Ziel war das gleiche: die Vernichtung des Virus im Blut der Patienten. Nach knapp 15 Jahren Forschung, Fortschritten, Irrwegen und Misserfolgen sind die Resultate äußerst ermutigend. In den Mitteilungen zum Washingtoner Kongress heißt es, dass sich die durchschnittliche Viruslast im Blut von nicht vorbehandelten Patienten nach der Dreifachtherapie in einer Größenordnung zwischen lediglich 100 bis 1000 bewegt. Zum ersten Mal auf einer internationalen Konferenz scheint es handfesten Anlass zu Hoffnungen zu geben. Vielleicht wird es schon bald möglich sein, die Vermehrung des HI-Virus im Blut von infizierten Personen dauerhaft zu blockieren. Ein unbestreitbarer Erfolg, und dennoch bleibt viel zu tun. In beiden Studien hat etwa einer von vier Probanden die schwer verträgliche Kombinationstherapie abgebrochen. Außerdem steht die Testung der Dreifachtherapien bei Infizierten an, die bereits mit antiretroviralen Medikamenten behandelt wurden. Die Ärzte stehen nun vor zwei großen Herausforderungen. Einerseits muss für jeden Patienten die am besten geeignete Kombination gefunden werden. Andererseits, und das wiegt noch schwerer, müssen die neuen Wirkstoffe einer möglichst großen Zahl von Menschen zugänglich gemacht werden. November. Eines Tages im November klingelte am späten Nachmittag das Telefon zu Hause. Mein Vater ließ daraufhin früher als üblich das Gitter vor dem Schaufenster der Metzgerei herunter. Sie würden uns zum Übernachten bei Freunden absetzen, erklärten uns meine Eltern. Und diese Freunde würden uns am nächsten Morgen wahrscheinlich auch zur Schule bringen. Erst am Abend kämen wir dann als Familie wieder zusammen. Wir sollten uns bitte benehmen. Emily ginge es nämlich wirklich nicht gut. Sie müssten zu ihr nach Nizza fahren. Bestimmt ist mein Vater so schnell gefahren, wie er konnte. Ich sehe sie vor mir, wie sie die Kurven ins Tal hinunterrasen. Ich sehe die kleinen Dörfer vorüberfliegen, die in der Nacht wie Sternbilder leuchten. Der Asphalt glitzert vom Frost, das Licht der Scheinwerfer. Ich sehe den Nebel, die Wände der dunklen Schluchten, dann endlich wieder Himmel, als sie durch die Ebene jagen. Hören tue ich nichts. Nur das Dieselgeröhre unseres alten Forts übertönt die stumme Angst, es nicht rechtzeitig zu schaffen. Ich nehme an, mein Vater ließ meine Mutter am Eingang des Krankenhauses raus, um ein paar Sekunden zu gewinnen. Doch es reichte nicht. Sie wussten es sofort, als sie Emilys Station betraten. Die Schwestern, Pfleger, Ärzte, die ihnen entgegenkamen, hatten Tränen in den Augen. Und wenn nicht, sahen sie schweigend auf ihre Schuhe, statt ihr Beileid zu bekunden. Es war vorbei. Sie kamen zu spät. Sie würden Emily nicht noch ein letztes Mal sehen. Emily war gestorben. Ihr Körper hatte aufgegeben. Sie war gerade eingeschlafen, umgeben von ihren Großeltern, Onkeln und Tanten. Sie alle waren, kaum dass sie die Nachricht erhalten hatten, herbeigeeilt. Die Hände auf dem Rücken standen sie scheu an der Wand, um den Ärzten und Krankenschwestern nicht den Weg zu versperren. Nahmen nacheinander Abschied an dem Bett, in dem der Leichnam des Kindes lag. Aus Scham und weil sie zu so später Stunde niemanden stören wollten, flüsterten sie einander tröstende Worte zu, erstickten ihr Weinen in festen Umarmungen. Das Virus war seiner absurden Logik bis zum bitteren Ende gefolgt und widersprach denen, die es gern als schlaues Wesen beschrieben. Es hatte seinen Wirt zerstört, dessen Immunsystem ausgeschaltet, hatte an den Pfeilern einer Zufluchtsstätte gesägt, die nun über ihn zusammenbrach. Emilys kalter Körper war zu einer Sackgasse geworden. Es war ihm gelungen, von Emilys Vater zu ihrer Mutter und von der Mutter zu ihr zu wandern. Doch nun gab es kein Schiff mehr zu versenken. Wie lange würde es im Leichnam der Kleinen überleben, durch ihre Blutbahnen fließen? Ein paar Stunden? Ein paar Tage? Niemand stellte sich solche düsteren Fragen, außer den Bestattern. Sie bestanden auf denselben Vorsichtsmaßnahmen wie seinerzeit bei Emilys verstorbenen Eltern. Nach all den Jahren, in denen man dem Mädchen hier die Hand gehalten hatte, konnte sich niemand entschließen, das Krankenzimmer nun zu verlassen. Keiner wollte ohne sie ins Dorf zurückkehren. Mit verlorenem Blick sahen sie aus dem Fenster auf die Promenade des Anglais. Harrten niedergeschlagen in der Stille aus. Bald würde sich über dem Meer die Morgendämmerung erheben und zerreißen, was von der Nacht übrig war. Lotterie. Nach dem Kongress in Washington melden die Laboratorien Abbott und Merck, also zwei der drei Hersteller von Proteasehämmern, sie könnten nicht schnell genug produzieren, um die weltweite Nachfrage zu bedienen. Auf beiden Seiten des Atlantiks fürchtet man, dass die neuen, für eine Dreifachtherapie bei HIV-Patienten unerlässlichen Wirkstoffe bald vergriffen sein werden. Das französische Gesundheitsministerium spricht zunächst nur von einem Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Am 26. Februar 1996 empfiehlt der vom Ministerium um Unterstützung gebetene Nationale AIDS-Rat, die Kranken vorübergehend und ausnahmsweise per Losverfahren mit dem Präparat zu versorgen, bis die Laboratorien ihre Produktion hochfahren können. Patienten wie Interessenverbände zeigen sich erwartungsgemäß empört. Der Aufschrei ist groß, wird jedoch kaum gehört. Viele Ärzte schweigen, ob schon auch sie Bedenken haben, dass renommierte Einrichtungen größere Chargen erhalten könnten als andere. Unter dem Einfluss der Verbände fordert der Nationale AIDS-Rat die französische Regierung auf, Druck auf die USA auszuüben, damit Frankreich so schnell wie möglich mit einer ausreichenden Menge an Proteasehämmern ausgestattet wird. Als Zwischenlösung schlägt er vor, vorrangig die Patienten zu behandeln, die gesundheitlich am meisten gefährdet sind. Es wird erwogen, die ersten verfügbaren Dosen an Kranke mit weniger als 100 T4-Zellen pro Kubikmillimeter Blut zu geben und innerhalb dieser Gruppe zuerst diejenigen zu versorgen, bei denen die klinischen Zeichen der Krankheit am besorgniserregendsten sind. Die französische Regierung kündigt außerdem an, man werde, sobald dies möglich sei, ohne Budgetbegrenzung Therapeutika in den Vereinigten Staaten kaufen. Man schätzt, 1000 Neuerkrankte pro Monat behandeln zu können. Am Mittwoch, den 28. Februar, gibt Premierminister Alain Juppé eine Pressemitteilung in Umlauf, in der er ein Losverfahren definitiv ausschließt. Am Ende stehen die Wirkstoffe in größeren Mengen bereit als zunächst angenommen. Die in Frankreich gefürchtete Unterversorgung ist tatsächlich nie eingetreten. November. Immer noch. Ich kann mich an fast nichts erinnern. Und ich wünschte, ich hätte das Wenige, an das ich mich erinnere, vergessen. Ein winziger weißer Sarg, verplombt wie die Särge ihres Vaters und ihrer Mutter. Eine Sarggröße, die es eigentlich nicht geben dürfte. Selbst dem Christus, auf der Holzplastik links neben dem Eingang der Dorfkirche, den man am Fuße seines Kreuzes in die Erde legt, hat man die Zeit zum Heranwachsen gelassen. Ich erinnere mich nur noch an die trockene Kälte eines Novembernachmittags und an eine schweigende Menge, die den Blick abwendet, als sie die Schreie meiner Großmutter hört. Louise geht an der Spitze des Trauerzuges, gestützt wie ein verwundeter Soldat, den man von der Front zurückholt, an einem Tag der Niederlage. Im Dorf fand jede Beerdigung Anteilnahme, aber als wir Emily zu Grabe trugen, war wirklich die ganze Gemeinde versammelt. Die Ladenbesitzer schlossen ihre Geschäfte, die Kinder gingen nicht zur Schule, die Handwerker ließen ihre Baustellen ruhen, die Angestellten nahmen sich frei, um vor Ort sein zu können. Trotz der Kälte war es an jenem Tag unmöglich, die Kirchentüren zu schließen. Neben der Familie, Freunden, Nachbarn und Dorfbewohnern drängten sich Dutzende Menschen, die aus Nizza hergekommen waren. Ärzte, Pfleger, Vertreter von Hilfsorganisationen für HIV-positive Kinder, Menschen, die wir selbst kaum kannten, die jedoch Emily gut gekannt hatten. Während der Trauerfeier bemühte der Priester viele Bilder. An keiner Stelle war die Rede von Heroin, AIDS oder AZT. Die ganze Zeit sprach er in Euphemismen und Metaphern. Emily sei nun bei ihren Eltern, die sie so sehr vermisst habe. Sie sei hinübergegangen in eine friedvollere Welt, in der sie nicht mehr leiden müsse. Wer sollte an so etwas glauben? Hätte man ein einziges Wort dieses Geredes annehmen können, wäre niemand so traurig gewesen. Der Priester erzählte Emilys kurze Lebensgeschichte, als wäre alles genauso von Gott bestimmt gewesen. Von jenem Gott, den wir oft und vergeblich um Hilfe gebeten hatten. Jenem Gott, der einen davon befreite, zu hinterfragen, was einem widerfuhr. Der selbst das ungerechteste Sterben in einen göttlichen Appell und die in Bleisärge eingeschlossenen Toten in geehrte Seelen verwandelte, die fortan an seiner Seite lebten. Nur unsagbare Trauer und tiefe Verzweiflung konnten einen Menschen dazu bringen, solchen Worten Glauben zu schenken. Ein langer Zug begleitete den kleinen weißen Sarg den Hügel hinauf. Auf der Straße, die von der Kirche zum Friedhof führte, waren so viele Menschen unterwegs, dass sie kaum darauf Platz fanden. Auch während der Beisetzung musste meine Großmutter gestützt werden. Sie konnte es einfach nicht fassen, dass sie versagt hatte. Vorsichtig ließ man das Kind zu seinen Eltern in die schon viel zu volle Gruft hinab. Es dauerte lange, ehe sich die Menschenmenge auflöste und der Familie einen Moment ließ. Am Abend nach der Beerdigung kamen wir im Haus meiner Großeltern zusammen. Wir versuchten, etwas zu essen oder zu trinken, uns gegenseitig zu trösten, indem wir uns von den Worten des Beistands und des Mitgefühls erzählten, die wir tagsüber gehört hatten. Wir erstellten eine endlose Liste mit den Namen der Menschen, die dagewesen waren. Darunter Ärzte und Betreuer, die wir glaubten, wiedererkannt zu haben. Wir wollten nicht vergessen, ihnen zu danken. Mein Vater unterhielt sich mit meinem Großvater über seine Hunde, während meine Mutter meiner Großmutter Schlaftabletten anbot. Nach all den Jahren des Kämpfens und der Selbstvergessenheit war es nun an der Zeit, sich wieder umeinander zu kümmern. Mit uns war AIDS jetzt fertig. Die Krankheit war fort. Um andere Körper, andere Träume von einem ganz normalen Leben zu zerstören. Zurück blieben die Überlebenden einer Familie, die einander mit Pillen versorgten und dennoch nicht den Schlaf fanden, der sie für ein paar Stunden vergessen ließ, was sie auf ewig verfolgen würde. Epilog. Nobelpreis. Am 6. Oktober 2008 nimmt Françoise Barré-Sanoussi in Kambodscha an einem Arbeitstreffen zu einer therapeutischen Studie von HIV-Tuberkulose-Koinfektionen teil. Seit Anfang der 2000er Jahre koordiniert sie für die ANRS die in Kooperation mit Frankreich durchgeführten Forschungsarbeiten im Bereich HIV-AIDS. Die Sitzung hat bereits begonnen, als ihr Telefon klingelt. Eine Journalistin von Radio France versucht, sie zu erreichen und ist überrascht, dass es ihr gelingt. Schnell wird klar, dass die Wissenschaftlerin nicht auf dem Laufenden ist. Und so übernimmt es die Journalistin, ihr die Neuigkeit zu verkünden. Françoise Barré-Sanoussi erhält gemeinsam mit Luc Montagnier den Nobelpreis für Medizin für ihre Entdeckung des AIDS-Virus 1983 am Institut Pasteur. Endlich erfährt die französische Forschung in diesem Bereich Anerkennung. Und zwar auf höchster Ebene. Es erheben sich dennoch Stimmen, die nicht verstehen, warum sich die Auszeichnung auf zwei Personen beschränkt. Warum wird der Preis nicht auf breiter Basis vergeben? Man denkt an Willy Rosenbaum, Jacques Libovitch und Françoise Braun-Vésinet, die, als die Krankheit ausbrach, Alarm schlugen und sich an das Institut Pasteur wandten. Man denkt an Jean-Claude Sherman, den Leiter des Labors, in dem Françoise Barré-Sanoussi arbeitete. An David Klatzmann, der als erster die Wirkung des Virus auf die T4-Lymphozyten erforschte. Man wundert sich auch darüber, wie lange die Ehrung der französischen Wissenschaftler auf sich warten ließ. Laut dem schwedischen Komitee waren die 25 Jahre unerlässlich, um die Entdeckung in ihrer Gesamtheit zu würdigen. In der Presse nutzt Françoise Barré-Sanoussi verschiedentlich die Gelegenheit, an all die Jahre der Forschung, der offiziellen und informellen Treffen, der internationalen Kongresse zu erinnern, auf denen sie sich mit ihren französischen und ausländischen Kolleginnen und Kollegen austauschen konnte. Zum Zeitpunkt der Nominierung bedauert sie, dass es trotz aller Fortschritte im therapeutischen Bereich immer noch nicht gelungen sei, die Krankheit auszurotten. Die Preisverleihung findet am 10. Dezember 2008 in Stockholm statt. In ihren Reden betonen beide Preisträger die kollektive Dimension dieser Entdeckung. Kummer. Niemand in der Familie hat je wieder über diesen Teil unserer Geschichte gesprochen. Eines Sonntags, ein paar Monate nach Emilys Beerdigung, zog mein Vater sich in die Garage zurück, um Regale zusammenzubauen. Plötzlich hörten mein Bruder und ich ihn Schimpfwörter brüllen, hörten, wie er mit Tritten und Schlägen Holzbretter zertrümmerte. Er hat seine Wut nie besänftigen können. Und eines Tages ließ er alles hinter sich. Seine Familie, die Metzgerei, das Dorf. Meine Mutter ist, selbst heute, nicht viel auskunftsfreudiger als mein Vater. Seit er fort ist, hat sie sich ein neues Leben aufgebaut. Von der Zeit damals zeugt nur noch ein gerahmtes Bild neben ihrem Telefon, das niemand anrühren darf. Es ist das Foto eines kleinen Mädchens. Was meine Großmutter betrifft, sprach sie zwar nie direkt über jene Jahre, legte mir aber schon in meinen frühen Teenagerjahren ans Herz, Kondome zu benutzen. Bot sogar an, mir welche in der Dorfapotheke zu besorgen. Sie sagte, dass es sehr wichtig sei, sich zu schützen. Man müsse sich nicht dafür schämen. Dann wachte sie eines Morgens auf und spuckte Blut. Der Arzt schickte sie zu Untersuchungen nach Nizza, die nichts Gutes verhießen. Innerhalb weniger Wochen wurde sie hinweggerafft. Im Dorf hieß es oft, sie habe vor lauter Fürsorge für andere vergessen, sich um sich selbst zu kümmern. Als Luis starb, war Emil auf einmal allein mit seinem Hund. Er, der in seinem Leben nur Arbeit gekannt hatte, war nun in Rente und widmete sich voll und ganz seinem Gemüsegarten. Jedem, der vorbeikam, bot er Eier und Gemüse an. Über unsere Familiengeschichte, die ich hier aufzuschreiben versucht habe, ließ auch er sich nicht weiter aus. Er wusste seine Gefühle ohnehin nur auszudrücken, indem er verteilte, was in seinem Garten wuchs oder liebevoll scherzte. Als er anfing, sein Augenlicht und sein Gedächtnis zu verlieren, konnte er nicht mehr im Garten arbeiten und lief unbeholfen mit seinem Hund durch das Dorf. Er nutzte jede Begegnung, um sich zu unterhalten. Er, der in der einst blühenden Unterpräfektur aufgewachsen war, erkannte sie nun nicht wieder, mit ihren leeren Straßen und geschlossenen Geschäften. Der alte Mann irrte durch die Überreste einer Welt, die vor ihm untergegangen war. Oft sah man ihn auf einer Bank in der Sonne sitzen. Vielleicht hatte er endlich eine Art Frieden gefunden. Eines Tages, kurz vor seinem Tod, bat er meinen Bruder, ihm die wenigen Stufen zu seinem Haus hinaufzuhelfen. An Alzheimer erkrankt und zeitlich verwirrt, erzählte er, dass er Desiree wieder einmal schlafend auf der Straße gefunden habe. Er habe ihn nicht wecken können und jemanden um Hilfe gebeten, seinen Sohn ins Bett zu transportieren. Er hatte sich wieder gespritzt. Was haben wir mit dem Jungen nicht schon durchgemacht? Wusstest du eigentlich, dass er sich den Scheiß wegen der Drogen eingefangen hat? Das waren die einzigen Worte, die je durch seinen Panzer aus Kummer drangen. Ursprung. Am 3. Oktober 2014 erscheint in der Zeitschrift Science der Beitrag eines wissenschaftlichen Kollektivs. Das internationale Team der Universität Oxford, an dessen Spitze Nunu Faria steht, behauptet, den historischen und geografischen Ursprung der AIDS-Epidemie ausgemacht zu haben. Schon seit einigen Jahren ist bekannt, dass HIV vom Menschenaffen auf den Menschen übertragen wurde, mutmaßlich während eines Jagdunfalls oder direkt durch den Verzehr von Fleisch. Irgendwo im Südosten Kameruns. Ausgehend von dieser Region begannen die Forscher, den Weg des Erregers zu verfolgen. Sie sequenzierten die Viren aus hunderten Proben, die in diesen Breiten im Laufe des 20. Jahrhunderts entnommen und in einem Laboratorium in New Mexico aufbewahrt worden waren. So konnten sie sowohl die genetische Evolution des HI-Virus als auch seine geografischen Bewegungen nachvollziehen. In den 1920er Jahren reiste eine erste infizierte Person von Kamerun nach Kinshasa im Kongo. Anschließend soll sich die Krankheit, begünstigt durch die zunehmende Urbanisierung, den Ausbau der Infrastruktur und die kolonialen Impfkampagnen, in benachbarte Großstädte wie Brazzaville, Bamenda und Kisangani ausgebreitet haben. Die starke Präsenz haitianischer Arbeiter in dieser Region Afrikas während der 1960er Jahre könnte erklären, wieso das Virus über den Atlantik gelangte und diese Bevölkerungsgruppe, als man Anfang der 1980er Jahre die ersten Fälle registrierte, besonders stark vertreten war. Am Tag der Veröffentlichung dieser gigantischen Forschungsarbeit hatte AIDS weltweit bereits über 36 Millionen Menschenleben gefordert. Licht. Auf der Suche nach etwas von meinem Onkel, das fortlebt, muss man der Straße folgen, die oberhalb des Dorfes am Fluss entlang führt. Als ich meine Mutter fragte, ob es in der Gegend noch Freundinnen oder Freunde von Desiree gebe, sagte sie, die seien alle längst tot. Bis auf eine. Ich fand ihren Namen im Telefonbuch. Eines Winterabends rang ich mich dazu durch, ihre Nummer zu wählen. In einem Bauernhaus auf der Anhöhe klingelt ihr altes Telefon und aus dem Hörer dringt ein Name an ihr Ohr, den sie seit über 30 Jahren nicht mehr gehört hat. Nach einem langen Seufzer rollt sie ihre Erinnerungen auf. »Ach, Desi, der Arme. Weißt du, er ist ein untrennbarer Teil meiner Jugend. Entschuldige, wenn ich nach Worten suche, es wühlt mich auf, darüber zu sprechen. Das kommt so unerwartet.« Wir hatten viel Spaß zusammen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lustig dein Onkel war. Er war ein echter Kumpel. Und wir hatten nur dummes Zeug im Kopf, weil wir uns einfach zu Tode gelangweilt haben in diesem Kaff. Unsere Eltern wollten, dass wir uns abrackerten wie sie. Aber darauf hatten wir so gar keinen Bock. Wir wollten ein anderes Leben leben. Wir waren links, Maoisten. Mit diesen politischen Dingen sind wir auf dem Gymnasium und an der Uni in Kontakt gekommen. Uns schwebte ein Leben vor wie das der Autoren, die wir lasen, und der Musiker, deren Platten wir hörten. Damals waren fast alle auf Drogen. Wir hatten 68 verpasst, also wollten wir wenigstens Drogen nehmen. Eines Abends, als er sich noch mehr langweilte als sonst, fuhr Desi nach Amsterdam. Einfach so, als würde er nach Nizza fahren, um einen draufzumachen. Wir haben ihn ein paar Tage dort besucht. Nach unserer Abreise ist er aber noch eine ganze Weile geblieben, bis deine Großmutter deinen Vater losschickte, um ihm Feuer unterm Hintern zu machen und ihn wieder zurückzuholen. Wir haben alles zusammen ausprobiert. Kiffen, LSD und dann das Heroin. Es war wie eine Offenbarung. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht leicht ist, sich das anzuhören. Aber wenn du es einmal probiert hast, es geht dir gut. Niemand geht dir mehr auf die Nerven. Du willst nicht mehr damit aufhören. Zurück im Dorf machten wir weiter. Wir haben uns den Stoff in Nizza besorgt. Es gab da ein, zwei Bars, die wir kannten. Und anschließend suchten wir in den Mülltonnen der Krankenhäuser nach Spritzen. Manchmal bekamen wir das Zeug auch bei den Mädels, die auf der Promenade des Anglais anschaffen gingen. Und wenn sie nett waren, liehen sie uns ihr Besteck. Irgendwann dachten wir an nichts anderes mehr. Unser Leben war auf die Droge zusammengeschrumpft. Vor einer Überdosis hatten wir keine Angst. Lieber wollten wir zugedröhnt vor die Hunde gehen, als so zu leben wie unsere Eltern und uns totschuften. Ich kann dir kein genaues Datum nennen, aber ich erinnere mich noch gut an den Abend, an dem wir uns den ersten Schuss setzten. Wir hatten im Radio gehört, dass Pierre Goldmann ermordet worden war. Das hatte uns einen Schlag versetzt. Wir lebten in der Hoffnung, dass 68 wiederkommen würde, und plötzlich wurde uns klar, dass die Leute weitergezogen waren, dass es keinen Sinn mehr hatte, zu hoffen. Danach kam die Krankheit. Zuerst wollten wir es nicht wahrhaben. Ja, unsere Familien mussten ganz schön einstecken. Deine Großeltern waren wie meine Eltern. Sie hatten sich ihr ganzes Leben den Rücken krumm gemacht, damit es ihren Kindern an nichts fehlte. Und dann? Die Situation hat sie überfordert. Sie haben die volle Breitseite abgekriegt. Das waren bestimmt harte Zeiten für sie, auch für deinen Vater. Sie mussten sich um Desiree kümmern, um Brigitte. Dann um die Kleine. Die Arme. Die hatte auch nicht darum gebeten. Alle haben getan, was sie konnten, aber es war schon zu spät. Es ist das erste Mal, dass jemand so über meinen Onkel spricht. Ohne Umschweife. Ohne Zorn. Mir wird klar, dass das, was von ihm geblieben ist, nur noch in der Erinnerung einer einzigen Überlebenden existiert. Bevor ich auflege, verwirrt, als käme ich von einer langen Zeitreise zurück, danke ich ihr, dass sie ein Leben in Worte gefasst hat, in das Licht bringen zu können, ich nicht mehr geglaubt hatte.
Das war »Die Schlafenden« von Anthony Passeron, erschienen 2024 im Piper Verlag. Es las Valentin Richter in einer Produktion des SWR 2025.
Hallo! Wir sind Sophia und Dimi von Willkommen im Club.
Wir sind beide selbst queer. Gemeinsam mit euch tauchen wir ein in die queere Community.
Über die wollen wir nämlich so viel wie möglich herausfinden. Zum Beispiel, wie klappt das Coming Out? Läuft bei queerem Dating was anders? Oder worauf solltet ihr dabei achten?
Ich habe auch mal gedatet auf dem Dorf. Ich komme ja aus dem kleinen, beschaulichen Oberallgäu. Ich hatte das Gefühl, dass jede queere Frau jede andere queere Frau kannte und gefühlt, alle auch schon untereinander mal so durchrotiert haben.
Wir nehmen euch an Orte der queeren Community mit, an denen ihr vielleicht noch nie wart, zum Beispiel auf eine sexpositive Party.
Da kriegt wer einen Blowjob und die Person, die einen Blowjob gibt, wird von hinten geküsst von einer anderen Person und auf dem Ass gehauen.
Wir sprechen aber auch über Probleme und Struggles innerhalb und außerhalb der Community. Zum Beispiel, wie schlimm die Situation für LGBTQIA+ in den USA gerade ist oder warum bisexuelle Menschen so oft nicht ernst genommen werden.
Das passiert mir auch wirklich oft. Das ist mir auch schon in der Beziehung passiert, dass einer meiner Ex-Freunde so gesagt hat, ja, aber bist du denn wirklich bi? Und das geht mir schon nicht so gut rein, muss ich sagen.
Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge und für die Zeit dazwischen findet ihr uns auf Instagram. Da klären wir auf, berichten über aktuelle queere News und diskutieren mit euch. Und warum machen wir das? Weil wir beide uns mit vielen Fragen und Themen schon oft sehr alleingelassen gefühlt haben.
Ich bin ehrlich, ich hatte nicht wirklich viel Wissen über die Community. Und mir ist halt oft hier dann aufgefallen, dass ich ein Gespräch nicht mitreden konnte. Mhm. Ich war zwar so Teil vom Kreis, aber konnte nur so zuhören und nichts sagen, weil ich so gedacht habe, ich würde es am liebsten gerade googeln. Mhm. No idea, was sich hinter diesem Begriff gerade verbirgt.
Egal ob queer oder nicht, ihr seid alle
willkommen im Club.
Willkommen im Club, der queere Podcast von Puls. Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.